HR Info Wirtschaft.
Deutschland Gründerland? Nein, Deutschland ist kein Gründerland, sagen Wirtschaftsforscher. Hierzulande gibt es immer weniger Menschen, die bereit sind, eine eigene Existenz aufzubauen. Besonders schwer haben es Frauen. Die Zahl der Gründerinnen ist erneut gesunken. Nur noch gut ein Drittel aller Existenzgründungen sind von Frauen. Woran liegt das? Was hält sie davon ab, sich etwas Eigenes aufzubauen? Das will ich wissen und stelle Ihnen drei Gründerinnen aus Hessen vor, die den Schritt gegangen sind. Mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Die neuesten Zahlen, die es gibt, sind nahezu alle vor der Corona-Pandemie gesammelt worden. Das trifft auch auf den KfW-Gründungsmonitor zu. Er zeigt uns, dass im vergangenen Jahr die Zahl der Existenzgründungen hierzulande zwar gestiegen ist auf 605.000 und dass auch mehr Menschen vorhatten, sich etwas Eigenes aufzubauen, aber ob sie das auch machen in diesen außergewöhnlichen Zeiten, daran zweifelt auch KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.
Wir haben eine Ad-hoc-Befragung über die Gründungsplattform vorgenommen, die die KfW zusammen mit dem Wirtschaftsministerium betreibt. Und da haben wir gesehen, dass wirklich viele Gründungsinteressierte, 4 von 10, die wir befragt haben, ihre Gründungspläne verschieben aufgrund der Corona-Krise. Also das heißt, da sehe ich schon auch negative Auswirkungen auf die Gründungstätigkeit in 2020 durch die Krise.
Seit 15 Jahren schon drückt der gut laufende Arbeitsmarkt in Deutschland auf die Bereitschaft der Menschen, sich eine eigene Existenz aufzubauen.
Kann man auch sagen, der Gründergeist in Deutschland schwindet. Und das hat einerseits mit der demografischen Alterung zu tun und zum anderen hat es aber auch was damit zu tun, dass über alle Altersklassen der Wunsch, selbstständig zu tätigen, etwas abnimmt über die Zeit in Deutschland.
Der Gründergeist schwindet. Viele ziehen es offenbar vor, als Angestellte zu arbeiten oder als freie Mitarbeiter. Auch und besonders die Frauen, sagt Ökonomin Fritzi Köhler-Geib.
Der Anteil von Gründerinnen ist 2019 auf 36% gesunken. Auf seinem Höchststand lag er bei ungefähr 43% Gründerinnen. Das war in den Jahren 2013-15. Das Absinken mag zunächst mal erstaunen, weil ja der Trend insgesamt zu einer höheren Erwerbstätigkeit bei Frauen geht. Allerdings waren die Arbeitsmarktbedingungen für Frauen in den letzten Jahren besonders gut. Und deshalb sind sie oft auch Angestelltenverhältnisse eingegangen.
Was hält sie von den Firmengründungen ab? Das habe ich Christiane Stapp-Osterroth gefragt. Sie ist Geschäftsführerin der Frankfurter Gründerinnenberatungsplattform Jump.
Selbstständigkeit ist per se eine Führungsposition. Und wir haben ja auch in Führungsetagen immer noch zu geringe Anteile von Frauen. Je weiter nach oben, desto geringer werden die Anteile. Und das korreliert ja in keinster Weise mit der Ausbildung und Qualifikation, die die Frauen mittlerweile haben. Also müssen wir ansetzen, liegt es an den Frauen, dass sie nicht wollen, oder liegt es an den Rahmenbedingungen, dass sie nicht zum Zug kommen? Das ist jetzt die große Frage.
Am mangelnden Willen der Frauen, so viel sei schon einmal verraten, liegt es weniger. Was sagt Katja Streck vom Wiesbadener Kompetenzzentrum Berufswege für Frauen zum geringen Anteil an Gründerinnen?
Zum einen ist es mit Sicherheit das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zum anderen ist es mit Sicherheit auch die Schwierigkeit, dass Frauen nicht so leicht Geld bekommen wie Männer für den Staat. Und das sind persönliche Bedenken.
Frauen leisten im Schnitt deutlich mehr Erziehungs- und Pflegearbeit als Männer. Das sagen wissenschaftliche Studien. Sie haben deshalb in der typischen Gründungsphase zwischen Anfang 20 und Anfang 30 einen klaren Nachteil. Die, die diesen Schritt dennoch gehen, legen großen Wert auf Unabhängigkeit, sagt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.
Das hat vermutlich schon was zu tun mit der Vereinbarkeit von Familien und Beruf, dass vielleicht im Angestelltenverhältnis da nicht ein ausreichendes Maß an Unabhängigkeit gesehen wird. Aus meiner Sicht bedeutet es auch, dass wir vielleicht als Gesellschaft da noch Luft haben, dass die Väter sich auch noch stärker an der Kindererziehung beteiligen.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für Gründerinnen also tendenziell schwerer als für ihre männlichen Kollegen. Sie haben mitunter größere Probleme, Geldgeber von ihren Geschäftsplänen zu überzeugen, und sie treibt auch häufiger die Angst vorm Scheitern um, sagen Wissenschaftler. Christiane Stab-Osterroth von CHAMP.
Die Angst vorm Scheitern ist, denke ich, ein deutsches Phänomen. Würde ich auch auf Männer und Frauen übertragen. Aber natürlich sagen die Studien auch, dass die Einschätzung, sozusagen die Angst vorm Scheitern oder auch die Fähigkeiten, die eigenen Kenntnisse, die für Gründung eingesetzt werden können, dass die Einschätzung bei den Frauen pessimistischer sei. Ich glaube, es wird einen Generationenwechsel geben. Die Frauen werden dort in den nächsten Jahren stärker aufholen. Aber wir müssen uns natürlich auch gesellschaftlich stärker an die Nase fassen.
Katja Streck vom Kompetenzzentrum Berufswege für Frauen.
Die Angst des Scheiterns ist ganz klar da. Deshalb wählen eben viele Frauen dieses UND-Modell oder gründen sehr klein mit sehr wenig Startkapital. Gerne, wir sagen immer aus der Portokasse, gerne mit Kapital, das sie vielleicht angespart haben oder auch mit ganz, ganz wenig Invest, eben weil diese Angst vor dem finanziellen Scheitern da ist. Wir sagen immer, eine gut geplante Gründung, die einmal sehr gut durchdacht ist, wo zum Beispiel auch der Businessplan sehr gut helfen kann, um sich das zu durchdenken und zu prüfen, da ist das Scheiterrisiko kleiner, als wenn ich einfach ins Blaue hinein gründe und sage, ich mache das jetzt einfach mal, ich versuche es mal.
Das sogenannte UND-Modell bedeutet, erstmal in Teilzeit arbeiten, nicht volles Risiko gehen und dann Stück für Stück die Existenzgründung ausprobieren. So hat das auch Katja Rommel gemacht. Sie ist die erste Gründerin, die ich Ihnen vorstellen werde. Sie hat 2017 Caro Naturkosmetik in Bad Schwalbach gegründet, eine kleine Manufaktur für Gesichts- und Körperpflegeprodukte. Ich habe Katja Rommel zunächst gefragt, was sie damals motiviert hat, ein Unternehmen zu gründen.
Also meine Motivation war die Liebe zum Duft. Also ich war schon als Kind ein richtiger Nasenmensch und war begeistert von Düften und wohlriechenden Cremes. Und deshalb liegen mir auch die Duftkreationen, die eigenen, ganz besonders am Herzen. Und ich habe mir da wirklich einen Lebenstraum erfüllt, weil ich dachte mir, ich muss es irgendwie ausprobieren. Entweder du machst es und scheiterst vielleicht oder du hast es nie ausprobiert. Und wenn du dann am Ende deines Lebens überlegst, hättest du das nicht doch machen sollen? Deshalb habe ich gedacht, ich wage es.
Haben Sie Ihre Firma neben Ihrem damaligen Job gegründet oder haben Sie den vorher aufgegeben? Wie war das?
Also ich habe den neben meinem damaligen Job gegründet. Also ich bin von Hause aus Stimmtherapeutin und Stimmtrainerin. Und weil ich natürlich auch so einen Sicherheitsgedanken hatte, dachte ich mir, ich gründe erstmal neben dem Beruf und habe halbtags gearbeitet und den Rest habe ich dann in der Manufaktur dann gearbeitet.
Was waren für Sie die größten Stolpersteine bei der Gründung?
Ja, also erstmal, dass man natürlich, bevor man ein kosmetisches Produkt auf den Markt bringt, oder bringen darf, muss man natürlich ganz viele Auflagen erfüllen. Also man muss es sicherheitsbewerten lassen, man muss das in einer Datenbank, CPNP heißt das, das ist eine EU-Datenbank, hinterlegen, man muss es bei den Behörden melden und das alles ist halt, muss man sich selber erarbeiten, weil es halt in Deutschland keine Kosmetikherstellungsausbildung gibt. Sowas gibt es zum Beispiel in Österreich, aber in Deutschland gibt es es nicht und dann muss man sich wirklich selbstständig alle möglichen Auflagen, die man eben erfüllen muss, heraussuchen, um eben so ein kosmetisches Mittel auf den Markt bringen zu können. Und das weiß man natürlich anfangs alles nicht, was da auf einen zukommt.
Haben Sie sich beraten lassen?
Nein, also zunächst nicht. Also ich habe die Berufswege für Frauen erst nach meiner Gründung kennengelernt. Und zwar war das bei einem Vortrag in Idstein, beim Idsteiner Frauenstammtisch. Und da ging es darum, da war ich so am Überlegen, ob ich jetzt meinen unbefristeten Vertrag in einer Klinik praktisch kündigen soll. Und ich habe dann zunächst mal noch einen Minijob gehabt in einer stimmtherapeutischen Praxis und habe mich dann jetzt 2020 dann voll selbstständig gemacht.
Können Sie von der Gründung leben?
Nein.
Sie haben ja von Angst schon gesprochen. Wie groß war Ihre Angst vorm Scheitern?
Ja, die Angst vorm Scheitern ist natürlich schon immer da und man, also es gibt immer wieder Momente, wo man überlegt, ob man nicht alles hinschmeißt, aber man hat einfach schon zu viel investiert. Ich war jetzt im Februar auch auf einer der größten Naturkosmetikmessen in Deutschland, auf der Vivanes, als Ausstellerin. Und das ist natürlich dann immer so, man kommt immer wieder voran und hat dann immer wieder Motivation, aber es gibt natürlich Momente, wo man denkt, warum hast du dir das alles aufgebürdet, so mit allen Hochs und Tiefs, aber ja, man kann es dann doch irgendwie nicht lassen.
Würden Sie es wieder machen?
Ja.
Katja Rommel, Gründerin von Caro Naturkosmetik, kennt die Angst vorm Scheitern, ist dran geblieben und verfolgt ihren Traum. Sie hören H-Info Wirtschaft, Gründerinnen in Hessen ist unser Thema. Frauen, das hat uns auch Katja Rommel erzählt, gründen aus anderen Motiven heraus als viele Männer, bereiten sich anders vor, setzen auf andere Themen. Christiane Stab-Osterroth von der Frankfurter Gründerinnenberatungsplattform Jump.
Frauengründungen wollen sozusagen neben dem Profit auch einen gesellschaftlichen Wandel initiieren. Sie wollen nachhaltige Produkte und Service. Sie sind in einem hohen Maß kundenorientiert und darin liegt eine Chance für gesellschaftlichen Wandel und gute Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft.
Das bestätigt auch Katja Streck.
Frauen sind sehr gut vorbereitet, sie recherchieren sehr gut, sie machen sich sehr, sehr viele Gedanken, eben zum Beispiel auch über das Scheitern. Was passiert, wenn es nicht funktioniert? Was ist mein Plan B, wenn es nicht klappt? Sie versuchen, alle Eventualitäten abzuwägen, um sehr, sehr sicher an die Sache ranzugehen.
Im Schnitt dauert es rund 3 Jahre, bis eine Gründung funktioniert, bis Gründerinnen weitestgehend ohne Unterstützung von Beraterinnen auskommen. Etwa wenn es um rechtliche Fragen, um Marketing oder den Vertrieb geht, bis sie ein Netzwerk aufgebaut haben, bis schwarze Zahlen geschrieben werden. Apropos schwarze Zahlen, wie viele Gründerinnen können von ihrer neuen Existenz leben?
Ich denke, vielleicht 50% können tatsächlich davon leben.
Etwas höher schätzt Christiane Stab-Osterroth von Jump die Zahl.
48% unserer Kundinnen sind ledig, geschieden, alleinerziehend oder getrennt lebend. Und somit ist auch zu erklären, dass die Quote bei uns weit, weit höher ist, um die 70%, als das, was allgemein genannt wird, bundesweit, weil die Frauen existenzsichernd von diesem Einkommen leben müssen.
Es geht für viele Gründerinnen also um weit mehr als nur eine Geschäftsidee umzusetzen. Viele müssen sich und ihre Kinder finanziell versorgen. Welche Hürden haben Gründerinnen typischerweise zu nehmen? Katja Streck vom Wiesbadener Kompetenzzentrum Berufswege für Frauen.
Oft sind es persönliche Hindernisse, dass man es sich vielleicht doch nicht so zutraut. Zeitmanagement ist ein ganz großes Thema in Sachen Gründung. Vernetzung ist ganz, ganz wichtig, eben genau dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, sondern ein Netzwerk zu finden, wo man sich gegenseitig unterstützt. Das ist in Wiesbaden ganz toll, da gibt es ein tolles, großes Gründernetzwerk.
Welche Erfahrung hat Christiane Stab-Osterroth von Jump gemacht?
Ich nenne es mal unternehmerisches Denken und Handeln. Ich glaube aber, deshalb gibt es ja auch Studien, die sagen, wir müssen diese Mentalität viel stärker in den Schulen implementieren. Also das würde dann junge Frauen und Männer gleichermaßen betreffen. Es geht darum, neben einer Fachlichkeit, die gut qualifiziert ist, strategisches Denken zu implementieren, kaufmännisches Interesse zu wecken, auch sozusagen kurz-, mittel- und langfristige Portfolios in den Blick zu nehmen, Geschäftskontakte zu knüpfen und Wachstum mit in den Blick zu nehmen. Ich denke, unternehmerischer Erfolg geht nur, indem Wachstumsstrategien von Beginn an mit in den Blick genommen werden.
Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, Zeitmanagement, ein Netzwerk aufbauen, betriebswirtschaftliches Einmaleins, ein Geschäftsplan, eine Strategie. Gründerinnen haben es mit einigen Herausforderungen zu tun. Dabei spielt auch das Geld eine Rolle, das ihnen Hausbanken oder Risikokapitalgeber häufig nicht ohne weiteres geben wollen. Das berichten viele Gründerinnen. Eine davon ist Sefki Karaman. Sie hat 2018 das Frankfurter Institut für Stimm- und Sprachstörungen, kurz FIS, übernommen. Davor hatte sie Medizin studiert, ein Praktikum bei FIS gemacht, dort als freie Mitarbeiterin gearbeitet. Wie kam es zu dieser Neugründung, Sefki Karaman?
Die Frau Lanninger hatte gesundheitliche Probleme, meine Vorgängerin, und suchte eine Nachfolgerin. Und da es aus dem Team möglichst sein sollte, habe ich mich vorab schon etwas informiert gehabt, weil ich von dem Problem wusste und mit Hilfe von Jump, die mich dann fachlich auch beraten haben und mich auch lange begleitet haben, haben wir uns mit Frau Daninger zusammengesetzt und dann die vertragliche Seite dann auch abgewickelt, so dass ich dann April 2018 die Praxis übernommen habe.
Was hat Sie damals motiviert? Warum haben Sie das gemacht?
Meine Hauptmotivation war, dass eine Praxis, die schon über 19 Jahre bestand, einfach fortgeführt werden sollte, die mit sehr kompetenten Mitarbeitern und vor allem kein Fremder in die Praxis unbedingt jetzt reinkommen musste. Ich finde das Thema einfach großartig und das hatte mich dazu bewegt, dass ich dann sagte, ich möchte gerne diese Praxis fortführen und wir haben auch letztes Jahr unser 20-Jähriges gefeiert. Also der Markt für Logopädie ist einfach gefragt und so eine Praxis sollte auf keinen Fall geschlossen werden, es sollte fortgeführt werden. Das war so meine Hauptmotivation.
Sie haben ja dann die Firma 2018 sozusagen neu gegründet. Was waren für Sie damals die größten Stolpersteine? Was waren die größten Hürden?
Die größten Hürden sind sicherlich die finanzielle Frage, weil ich ja keine Rücklagen habe. Ich habe nicht vorher gearbeitet und die Banken sind da nicht so bereit, Frauen ohne weiteres eine entsprechende Kredit zur Verfügung zu stellen. Und da hatte ich dann familiäre Unterstützung und konnte dann die Praxis doch kaufen. Und von Seiten der Behörden gab es eigentlich nur Unterstützung. Richtige große Hürden hatte ich persönlich jetzt nicht, bis auf diese finanzielle Frage. Und die wurde dann Gott sei Dank intern in der Familie dann geklärt.
Sie sagten, Sie haben sich damals bei Jump beraten lassen. Um was ging es da konkret und wie lange haben Sie sich quasi begleiten lassen?
Es ging vor allem darum, ob sich die Praxisübernahme rentieren würde. Die Praxis, als ich sie übernommen habe, war in roten Zahlen. Das war sie etwas länger. Und da war die Frage, ist hier noch Potenzial? Lohnt es sich, da jetzt zu investieren und sich zu engagieren? Und wir sahen dieses Potenzial auf jeden Fall. Und dann war für mich persönlich noch eine Hürde. Natürlich, ich war vorher eine Kollegin und jetzt sollte ich Chefin werden, obwohl ich dieses Wort nicht so gern mag. Und da wurde ich dann auch personell beraten und gecoacht. Das war die Unterstützung von Jump. Und auch immer noch werde ich bei Fragen, kann ich mich an Jump wenden und Unterstützung bekommen.
Sie sagten ja, am Anfang war die Situation finanziell schwierig, die Praxis hatte rote Zahlen. Ja. Konnten Sie dann nach der Übernahme und Ihr Team von Anfang an davon leben oder war auch das schwierig?
Das war schwierig. Der Beruf des Logopäden wird nicht großartig entlohnt und insofern musste ich noch lange, vor allem selber noch viel Geld reinstecken, damit ich die Miete und meine Mitarbeiter bezahlen konnte. Und jetzt mit Corona rutschen wir wieder in die roten Zahlen. Aber als Team halten wir zusammen und versuchen auch diese schwierige Phase jetzt einfach zu überstehen, sodass FIS hoffentlich noch viele Jahre bestehen kann.
Wie groß war damals und wie groß ist heute Ihre Angst vorm Scheitern als Gründerin?
Natürlich plagt zwischendurch immer wieder mal die Angst, kommt hoch und ob ich das alles jetzt schaffen werde. Aber ich bin eine Kämpferin und ich bin auf dem Weg, um die Praxis einfach weiterhin gut zu führen und hole mir dann in den Momenten, wo die Angst größer ist, auch die entsprechende Unterstützung und hoffe, dass diese Angst nie zu groß wird, dass ich da einfach weiter die Praxis führen kann. Mein Hauptproblem ist, dass der Nachwuchs uns fehlt. Wir sind hier alle um die 50 plus. Und es wäre natürlich toll, wenn wir junge Mitarbeiter ins Team holen könnten, die vielleicht später sogar FIS weiterführen können, wo ich dann mit gutem Gewissen sagen kann, hier gebe ich eine Praxis ab, die darf weiter bestehen, weil der Bedarf an Logopädie eher wächst. Also sowohl in der Kindersprache als auch im Seniorenbereich ist die Nachfrage groß.
Die Logopädin Sefki Karaman vom Frankfurter Institut für Stimm- und Sprachstörungen über ihre Motivation zur Übernahmegründung, über finanzielle Sorgen und die Not, junge Mitarbeiter zu finden. Sie hören H-Info Wirtschaft. Gründerinnen in Hessen ist unser Thema. Zwei habe ich Ihnen vorgestellt, die beide eher langsam in die Existenzgründung hineingefunden haben, über ihren jeweiligen Beruf, den sie zeitweise als freie Mitarbeiterinnen ausgeübt haben, um sich auf die Gründung zu konzentrieren. Einen anderen Weg ist Claudia Rauch-Ohr gegangen. Sie hat lange als Bauingenieurin in der Industrie gearbeitet, hat 2017 Zangano gegründet und schaut sich jetzt mit Hilfe von Drohnen Gebäude und Anlagen von außen an, analysiert sie und gibt ihren Auftraggebern Empfehlungen. Ich habe Claudia Rauch-Ohr gefragt, haben Sie Zangano neben Ihrem damaligen Job gegründet?
Ich habe nicht nebenberuflich gegründet, sondern ich habe mir eine Auszeit genommen nach den 2 Jahren im Konzern und habe bewusst verschiedene Gründungsideen evaluiert, habe da auch drüber mit einem Coach mehrfach diskutiert und habe mich dann ja ganz bewusst für Zangano entschieden und für die Gründung in dem Bereich.
Als weibliche Gründerin in einem Ingenieurumfeld ist das eine besondere Herausforderung, vielleicht mit besonderen Hürden und Vorurteilen verbunden. Wie erleben Sie das?
Also grundsätzlich muss ich persönlich sagen, dass ich da wenig Probleme, wenig Vorurteile spüre und erfahre. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich die Arbeitswelt gar nicht anders kenne als ja weitestgehend männlich geprägt. Ich habe an einer technischen Universität Bauingenieurwesen studiert. Die 2 Jahrzehnte im Konzern war ich im industriellen Großanlagenbau und insofern nehme ich das gar nicht so wahr. Klar, ich sorge natürlich für mehr Aufmerksamkeit als Frau, aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass die Kunden bei mir halt sehen, dass ich eine fundierte Ausbildung habe und natürlich auch die entsprechende Erfahrung und dann ist letztendlich das Geschlecht sekundär.
Was waren für Sie bei der Gründung die größten Stolpersteine?
Ich glaube, das waren vor allem viele administrative Prozesse, Aufgaben, die zu erledigen waren. Sicherlich da auch das richtige Handling auf der Zeitschiene zu haben und auch ganz neue Themengebiete oder Kompetenzen mir anzueignen, sei es Social Media Marketing oder auch ja letztendlich mehr zu kommunizieren, anders zu kommunizieren, als ich es bisher gewohnt war.
Sie arbeiten ja mit Drohnen und wechselnden Teams je nach Auftrag. Sind Ihre Investitionen am Anfang überschaubar oder haben Sie viel Geld am Start Ihrer Gründung gebraucht?
Ich habe mich bewusst für ein Lean-Startup entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich erstmal über Referenzen, über Projekte, über Proof of Concept das Ganze von dem Konzept in die Umsetzung bringen wollte. Und weil ich auch der Meinung bin, dass letztendlich mir so mit meinem Ansatz, mit Teams, mit Kooperationen, die speziell für bestimmte ja, Bauwerke oder bestimmte Einsatzzwecke hinzukommen, ein viel breiteres Kundensegment erschließen kann. Letztendlich kann ich am Anfang einer Gründung, wenn ich halt nicht einen großen 5-stelligen oder 6-stelligen Betrag in die Hand nehmen möchte, mir gar nicht eine Auswahl an verschiedenen Inspektionsdrohnen ja, anschaffen, einfach weil die Investitionskosten dieser Drohnen immens sind. Man denkt immer, das ist ja ein kleines technisches Gerät mit einer Kamera, ja, nur im Profibereich sind wir da also in Preisklassen, die im 5-stelligen Bereich liegen und nicht unbedingt im untersten 5-stelligen Bereich.
Das heißt, Sie leihen sich diese Geräte?
Ich leihe mir nicht die Geräte selbst, sondern ich arbeite mit speziellen Teams zusammen, mit denen einfach die Qualität stimmt, sowohl in der Arbeit als auch in der Auswertung, die speziell für mich ja bestimmte Arbeiten übernehmen, einfach damit ich mich voll auf meine Aufgabe konzentrieren kann, nämlich die Projektleitung, die Kommunikation mit dem Kunden. Oft sind es ja doch interessante Entscheidungsträger, die auch eine ganz andere Art der Kommunikation bedürfen, auf die Auswertung und die ganze Begleitung des Projekts.
Konnten Sie von Anfang an von Ihrer Gründung leben?
Weitestgehend schon. Es gibt sicherlich die schwierige Anfangsphase, die auch ich durchlebt habe oder die jetzt halt wieder durch Corona verstärkt wurde. Das ist natürlich etwas, darüber muss man sich bewusst sein, wenn man gründet, dass nicht jedes Start-up letztendlich wie im Fintech-Bereich oder wie man das vielleicht auch aus anderen Medien kennt, durch die Decke gehen, sondern dass da einfach eine Phase ist, ich sag mal, wo erstmal der Samen gesät werden muss. Dann muss der Samen gegossen werden, muss langsam wachsen zu einer Pflanze. Und irgendwann wird die Pflanze größer, wird ein Baum und trägt dann auch Früchte. Das ist natürlich ein Prozess.
Wie groß war Ihre Angst vor dem Scheitern am Anfang?
Ehrlich gesagt habe ich mir darüber wenig Gedanken gemacht, einfach weil ich anders mein Mindset aufgesetzt habe. Ich habe gesagt, du hast jetzt 2 Jahrzehnte Berufserfahrung in Konzernen, hast eine super Karriere gemacht, hast da ganz viel mitgenommen, hast ganz viel Erfahrung, ganz viel Expertise plus 2 Jahrzehnte als Erwachsene an Lebenserfahrung, was natürlich einen auch prägt. Und habe mir wirklich immer wieder dieses Risiko angeguckt, habe gesagt, gut, für mich die Lösung ist ein Lean Startup. Natürlich habe ich dann auch die Ausbildung gemacht in dem Bereich. Also ich habe einen Drohnenführerschein, ich habe auch eine flugpraktische Ausbildung, ich habe auch eine kleine professionelle Drohne, einfach um halt auch agieren zu können, aber natürlich auch auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Und letztendlich, ja, habe ich mir bewusst gemacht, ich muss vor allem eins, und das ist, ich muss meinen Kopf frei halten, ich muss meinen Kopf fit halten, ich muss gesund bleiben. Und dann sind die Risiken andere, sind überschaubarer.
Sagt Claudia Rauchohr. Sie hat Zangano gegründet und schaut sich mit Hilfe von Drohnen, Gebäude und Anlagen von außen an, analysiert sie und gibt ihren Auftraggebern Empfehlungen. 3 Gründerinnen aus Hessen. Sie haben den Schritt in die eigene Existenz gewagt. Sie haben viele bürokratische Hürden nehmen müssen. Sie haben die Angst vorm Scheitern kennengelernt und sie würden den Schritt in die eigene Existenz wiedergehen. H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.